Werbung.
Du planst den Urlaub? Wir kümmern uns um den Mietwagen. Billigermietwagen.de ist seit über 20 Jahren der Mietwagenexperte. Wir vergleichen über 150 Anbieter, machen die wichtigsten Unterschiede verständlich und zeigen dir mit unseren Expertenempfehlungen, welches Angebot wirklich zu deiner Reise passt. Und falls sich deine Pläne ändern, die Stornierung ist bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos. So bleibst du flexibel und kannst dich ganz auf deinen Urlaub konzentrieren. Jetzt buchen auf billigermietwagen.de und mit dem Code PODCAST 8% auf deine nächste Buchung sparen. Einlösbar bis zum 16. August 2026. Alle Gutscheinbedingungen findest du auf unserer Webseite.
Werbung Ende.
Die Fußball-WM Miami erlebt ein Spiel für die Geschichtsbücher. Unser NTV-Reporter mittendrin berichtet vom Sensationsspiel der Kap Verde gegen Argentinien. Und von Miami Beach zu Patrick Beach, Australien wechselt den Torwart aus. Vor dem Elfmeterschießen gegen Ägypten belohnt wird das aber nicht. Kolumbien ist der nächste Gegner der Schweiz nach einem einigermaßen langweiligen Spiel gegen Ghana. Alles andere als langweilig ist dagegen der Blick auf Fußball-Deutschland. Die neuesten Entwicklungen rollen wir natürlich in dieser Folge auch nochmal auf. Hallo und willkommen, guten Morgen, wunderschönen guten Samstag. Wir blicken auf die letzten 16. Finals und die hatten es absolut in sich bei der Fußball-WM 2026. Hier ist NTV Sport. Während der Fußball-WM täglich neue Folgen an jedem Spieltag, an jedem Morgen neu. Ich bin Kevin Schulte und freue mich auf den Blick natürlich auf die Sensationspartie zwischen Argentinien und Kap Verde, der Titelverteidiger. Um ein Haar wäre er fast ausgeschieden gegen die Inselkicker aus Afrika. Ein wunderbares Spiel und Stefan Ürsfeld berichtet gleich detailliert darüber. Ansonsten Australien, Ägypten, Kolumbien, Ghana. Der Vorschau auf den ersten Achtelfinaltag bei der Fußball-WM und ein Update zur Lage bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und damit gehen wir rein in diese Folge, berichten natürlich erstmal über das lange, sehr, sehr zähe Spiel, 20 Uhr deutscher Zeit eingepfiffen in Houston, Australien gegen Ägypten. Für beide Teams war es natürlich eine riesige Gelegenheit, ins Achtelfinale einzuziehen. Australien wollte das zum dritten Mal erreichen, nach 2006 in Deutschland und 2022 in Katar. Ägypten hat ja überhaupt bei dieser WM zum ersten Mal ein Spiel gewonnen, demzufolge für Ägypten auch eine riesige Chance und sie haben sie am Ende genutzt. Aber der Reihe nach in der 13. Minute Imam Ashour steht ganz frei nach einer missglückten Freistoßsituation erstmal, aber der Ball wird nochmal reingebracht und dann ist es Ashour, der einköpft zur Führung für Ägypten. Australien, von denen kam wenig bis nichts, auch zu Beginn der zweiten Halbzeit eher Ägypten oben auf, denn nach nur 9 Sekunden erspielen sich die Ägypter in Person von Omar Mamouche, der Stürmer von Manchester City, frei vor dem australischen Keeper Patrick Beach. Eine wunderbare Abschlussgelegenheit, aber das 2:0 fällt nicht. Mamouche zielt knapp daneben. Und so kann Australien ausgleichen. In der 55. Minute köpft Mohamed Hani einen Freistoß ins eigene Tor zum 1:1. Es war bereits das zweite Eigentor der Ägypter und das zweite von Mohamed Hani nach dem 1:1 gegen Belgien im Auftaktspiel. Also sie haben insgesamt nur 4 Gegentore kassiert in 4 Spielen, aber 2 davon waren Eigentore von Mohamed Hani. Was für ein Pechvogel bei dieser WM. Ansonsten passierte dann erstmal nicht viel. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert. In der Nachspielzeit, da hat Ägypten dann aber nochmal ordentlich Druck gemacht, als wollten sie umbiegen und brechen die Verlängerung vermeiden. Eine Top-Chance durch Rabia, die pariert Patrick Beach im Kasten der Australier. Ansonsten auch Mohamed Salah, der nochmal alles versucht hat, aber das Tor, es will nicht fallen. So geht die Partie mit 1:1 aus und geht mit diesem Ergebnis in die Verlängerung. Da ist dann auch wirklich gar nicht viel passiert, um nicht zu sagen überhaupt nichts. Das Spannendste war eine Auswechslung in der 119. Minute kurz vor Schluss. Sagt Australien-Trainer Toni Popovic, ich will einen anderen Torwart im Tor haben für das sich anbahnende Elfmeterschießen. Matthew Ryan, der langjährige Nummer 1-Keeper der Australier, kommt dann für Patrick Beach, der so ein tolles Turnier gespielt hat. Aber die Elfmeterstatistik, das hat Popovic im Nachgang auch nochmal deutlich gemacht, die hat den Ausschlag gegeben für diese Maßnahme. Die Paradenquote bei Matthew Ryan vom Punkt liegt bei 23,5% in seiner Karriere, fast doppelt so hoch wie die von Patrick Beach. Und trotzdem, ja, Patrick Beach hatte natürlich Momentum und Matthew Ryan konnte jetzt nicht wirklich irgendwie sich auszeichnen im Elfmeterschießen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Gehalten wurde generell gar kein Elfmeter, aber die Australier haben 2 verschossen. Zwei drüber geschossen, beziehungsweise einen drüber, nämlich Sauter, der erste Schütze, und der vierte Schütze, Patrick Harrington, 18-jähriger, ganz junger Spieler, der sich den ganzen Mut zusammengenommen hat, der hat an die Latte gezielt. Matthew Ryan hat keinen gehalten und der ägyptische Keeper, ja, der hat zwei sozusagen drüber oder an die Latte geguckt, wenn man so will. Die Ägypter, die hatten sich übrigens in den letzten Minuten vor dem Elfmeterschießen, weil sie offenbar nicht so ganz darauf eingestellt waren, dass Matthew Ryan im Tor steht, haben sich dann noch schnell Elfmeter angeschaut gegen Matthew Ryan auf ihrem Laptop, unter anderem da einen Elfmeter gezeigt von Kylian Mbappé im Trikot von Real Madrid gegen Matthew Ryan, der bei Levante im Tor stand. Also da haben sie nochmal geschaut, wie der offenbar springt, was der für Signature-Move parat hält, aber letztendlich ja, hat Matthew Ryan sich eben nicht auszeichnen können. Ägypten ist damit im Achtelfinale und trifft auf Argentinien Dienstag 18 Uhr in Atlanta, und darüber sprechen wir jetzt, wie es dazu kommen konnte. Argentinien setzt sich durch gegen die Kap Verde mit 3:2 nach Verlängerung. 0 Uhr wurde das Spiel angepfiffen und ja, man kann nur hoffen, dass sich viele Menschen auch hierzulande in Deutschland noch so spät vor den Fernseher bewegt haben oder eben davor sitzen geblieben sind, auch wenn es dann ganz, ganz spät wurde, aber das war ein Spiel für die Geschichtsbücher. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni, der rotierte natürlich erstmal zurück, also die bestmögliche Mannschaft war auf dem Platz, das heißt auch Star Lionel Messi zurück im Team. Bei Kap Verde hat der Trainer 5-mal gewechselt nach der erfolgreichen Qualifikation für diese Runde nach dem 0-0 gegen Saudi-Arabien. Er war trotzdem nicht ganz zufrieden mit dem Auftritt offenbar, andernfalls sind 5 Wechsel nicht zu erklären. Das heißt natürlich auch, im Tor stand Vosinha, die Oma, so ist es auf Deutsch, also portugiesisch, Vosinha heißt Oma. Der ist auch 40, also dementsprechend ein Opa im Tor der Kap Verde. Messi gegen Vosinha stand so ein bisschen drauf. Es sollte sich aber noch der ein oder andere Name hier entsprechend verewigen. Kommen wir zum Spielverlauf. 29. Minute, langer Ball von Martinez über die gesamte Mannschaft von Cabo Verde hinweg auf Messi. Der pflückt den Ball runter perfekt und erzielt das 1:0. In der zweiten Halbzeit spielt plötzlich auch Cap Verde nach vorne. Erst ein paar Abschlüsse aus der Distanz und dann fällt der Ausgleich tatsächlich. Völlig überraschend. 59. Rein Mensch auf Deroy Duarte und der trifft von der 5-Meter-Raumkante. Da sehen die Argentinier wirklich schlecht aus. Danach ist es ein Privatduell, Messi gegen Vosinha. Messi per Freistoß, Messi aus allen Lagen, Messi nochmal per Freistoß, aber Vosinha, der ewige Vosinha, die Oma, der hat's gemacht. Sensationell wieder pariert. Wenn Vosinha mal geschlagen war, dann rettete zum Beispiel auch Innenverteidiger Pico Lopez. Das ist der per LinkedIn gecastete Spieler. Wir kennen auch die Geschichte. Die Kollegin Anja Rau hatte auch mal eine Geschichte darüber gemacht. Das ist wirklich auch eine großartige Nummer und steht exemplarisch für das, was Kap Verde auszeichnet. Die haben halt irgendwann geschaut, ja, wir haben unfassbar viele Spieler in der Diaspora. Wir haben zwar nur knapp 500.000 Einwohner, aber es gibt weitaus mehr Menschen mit kapverdischen Wurzeln auf der Welt. Und Pico Lopez ist einer davon. Und ja, unter anderem wurde auch per LinkedIn nach Spielern gefahndet. Die Partie ging tatsächlich in die Verlängerung. In der 92. Minute sah dann allerdings, als zu Beginn der Verlängerung, alles danach aus, als würde Argentinien sich irgendwie rauswinden. Lisandro Martinez, der nimmt einen Ball nach der Ecke auf, kann den Ball annehmen und macht dann das 2:1. Aber auch das war noch nicht das Ende der Geschichte. 103. Minute, Sidney Lopez Cabral, der hat mal dritte und vierte Liga in Deutschland gespielt, in Erfurt, bei Viktoria Köln. Der erzielt mit einem absoluten Mega-Sahne-Abschluss ein Traumtor zum 2:2, 103. Minute. Und damit muss Argentinien weiter zittern. Bis zur 111. Minute Christian Romero, der köpft nach einer weiteren Ecke zum 3:2, wird aber als Eigentor gewertet von Dinei Borsch. Ja, der kriegt den Ball noch an die Hand, also weiß nicht, warum das ein Eigentor sein soll. Ist aber auch letztlich Makulatur. Argentinien wird es egal sein. Sie retten sich durch Standards. 2 Tore nach Eckbällen in der Verlängerung. Kap Verde versucht nochmal alles, hat seinerseits nochmal einen Freistoß, aber Lopez Cabral, der kann das 3:3 nicht mehr machen. Emiliano Martinez im Tor der Argentinier hält den und danach kommen noch auch die ein oder anderen Angriffswellen der blauen Haie der Kap Verde auf das argentinische Tor zu, aber sie halten irgendwie Stand und gewinnen dieses schlussendliche Sensationsspiel mit 3:2. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns nochmal ein paar Eindrücke von vor Ort an. Wie hat es sich denn angefühlt für Stefan Ürsfeld, unser ntv.de-Reporter in Miami? Stefan, was bleibt jetzt von diesem unfassbaren Spiel? Wie blickst du drauf mit ein bisschen Abstand?
Moin Kevin, ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben jetzt hier beinahe Mitternacht. Damit habe ich nie gerechnet, als ich zu dem Spiel rausgefahren bin. Sitze hier in meinem wunderbaren Hotel mit Blick auf den Interstate 95 und bin immer noch schwer begeistert von der Partie. Für mich der Spieler des Spiels war Sidney Lopez Cabral, ein 23-jähriger, in den Niederlanden geborener Spieler von den Kapverden, der lange Zeit in Deutschland gespielt hat, und zwar bei Rot-Weiß Erfurt, da gegen Meuselwitz angetreten ist unter anderem und bei Viktoria Köln, bevor es dann nach Portugal gezogen hat, wo er dann das letzte halbe Jahr unter Mourinho spielen durfte. Und jetzt geht es in die Türkei für den Außenverteidiger, den linken Außenverteidiger der Kapverden, der das Spiel an sich gerissen hat, früh aggressiv die Argentinier geblockt hat, um dann spät hinten raus in der Verlängerung Unfassbares zu leisten. Das 2:2, da hat dann hinterher Lionel Scaloni, der Trainer von Argentinien, gesagt, dass man so ein Tor eigentlich gar nicht schießen kann, wie er das da in den Winkel schlenzt. Er zog in den Strafraum, hat's in den hinteren Winkel an den Ball versenkt und später, als es dann, das war 2:2, später fast noch das 3:3 gemacht, ein Raunen ging durch das Stadion. Alle waren fassungslos. Am Ende schleppte er sich über das Feld und brach zusammen mit dem Schlusspfiff. War wohl zu viel für den jungen Mann.
Wir halten fest, absolut legendäres WM-Spiel. Dabei waren die Vorzeichen ja so unfassbar klar. Kap Verde, der eindeutige Außenseiter.
Nee, damit konnte nun wirklich keiner rechnen, dass dieses Spiel ein Spiel für die Ewigkeit wird. Das größte Mismatch der WM-Geschichte, so hat es vorher die BBC angekündigt und so stellte es sich auch dar. Das Land mit 589.000 Einwohnern gegen den amtierenden Weltmeister und dann sehen wir dieses Spiel. Später war dann viel die Rede davon, dass das Land jetzt mit Stolz erfüllt sei, so sagt das der Trainer Bobista. Heute sind wir traurig, weil wir so unfassbar nahe gekommen sind. Die Spieler haben geweint, sie haben eine Seele. Wir sind so unglaublich stolz auf unsere Mannschaft. Hat die am Ende dann aber auch nicht getröstet. Eines der spannendsten WM-Spiele, die ich hier auf dieser Reise gesehen habe. Und natürlich eines, das dann ganz, ganz kurz vor der größten Sensation der Fußballgeschichte stand. Denn Argentinien durfte hier ja niemals rausgehen, sind sie am Ende auch nicht.
Wir müssen natürlich auch noch über Lionel Messi reden. Der steht bei 7 Toren, 20 insgesamt in der ewigen WM-Statistik, hat jetzt in jedem Spiel mindestens ein Tor gemacht. Bei dieser WM 7 Tore in 4 Spielen ist Wahnsinn. Aber was zeichnet denn Argentinien auch sonst noch aus? Wie gut sind die?
Sie sind bei der WM 2022, als sie Weltmeister geworden sind, ja auch mehrfach in Rückstand geraten oder einmal in Rückstand geraten und sind nicht zurückgekommen, haben dann auch immer wieder Vorsprünge verspielt, so war es. Und am Ende des Turniers konnten sie den Pokal doch in die Höhe stemmen. Man weiß nicht genau, ob das jetzt diesmal auch der Fall sein wird. Die beiden Innenverteidiger Romero, der entscheidend beteiligt war am 3:2 und Lisandro Martinez mit seinem Traumpass vor dem 1:0 auf Messi, und dann seinem Tor zum 2:1 haben offensiv schon überzeugen können. Defensiv haben sie sich ganz schön hinten reindrängen lassen. Gerade beim 1:1 gab es keine Zuteilung so richtig. Martinez musste dann rausrücken und konnte den Ball aber gar nicht mehr verteidigen. Er ging ihm dann durch die Beine. Da muss man sich vielleicht schon ein bisschen Sorgen machen, wenn man 2 Tore kassiert gegen Kap Verde, trotz der ganzen überraschenden Offensivpower des kleinen Inselstaats aus Afrika. Ist es schwierig. Die Spieler haben so ab der 80. Minute dann auch extrem mit der Hitze zu kämpfen gehabt. Also so rund um den Wendepunkt des Spiels ja eigentlich auch, wo dann zwischenzeitlich sogar man das Gefühl hatte, hier schießt dann jetzt eher Kap Verde noch das Tor vor der Verlängerung. Enzo Fernandes, der Spieler, der nach der WM 2022 zu einem der teuersten Spieler der WM wurde mit seinem Wechsel nach Chelsea, schleppte sich dann wirklich über den Platz mit Krämpfen, saß hin und wieder, musste dann auch ausgewechselt werden. Und Scaloni redete danach immer wieder von den Rückschlägen, die die Mannschaft überwunden hat. die Mannschaft zusammenschweißen kann, sprach aber auch davon, dass jetzt einiges sich ändern werden muss, um dann weiter auch auf dem Pfad der Titelverteidigung zu bleiben. Am Ende enttäuschend war vor allen Dingen Alvarez, als er reinkam, hat kaum Aktion gehabt und dann läuft es doch immer wieder darauf hinaus, dass wir Lionel Messi herausstellen müssen, dessen perfekte Ballbehandlung vor dem ersten Tor in der 29. Minute sich jeder nochmal anschauen sollte, der irgendwie die Möglichkeit hat, auf Videos zuzugreifen, wie zum Beispiel bei uns hier bei NTV Sport, sollte man sich das Tor auf jeden Fall einmal anschauen. Unglaubliche Ballbehandlung, nimmt den Ball mit dem linken Außenriss runter, der so aus das halbe Feld fliegt, lässt ihn zweimal prallen und haut ihn dann mit dem Außenriss auch ins obere Toreck, in den kurzen Winkel. Erstaunlich, unhaltbar, ein unglaublicher Fußballer, der jetzt mit 7 Treffern natürlich noch ein bisschen auf den Spuren von Just Fontaine wandelt, der 13 Tore geschossen hat bei der WM 1958, damals 4 Tore im Spiel um 3. und 4. Platz gegen Deutschland. Messi bei 7 nach 4 Spielen, wenn er so weitermacht, nochmal 7, dann hätte er 14. Eher unwahrscheinlich, aber das ist schon einer der besseren Spieler, die wir hier so in den Stadien sehen.
Was mich auch interessiert, wie war die Atmosphäre im Stadion? Die heißblütigen argentinischen Fans, die säumen ja die Stadien regelrecht. Sah er jetzt in Miami ähnlich aus? Passte das Ganze zu diesem wunderbaren Spiel, die Atmosphäre?
Die Fans der Argentinier, ja, die sind wieder mit großer Truppe hier angetischt und haben, was mich komplett überrascht hat, auch in den schwierigen Phasen bis auf also kurz nach dem 1:1 waren sie mal ruhig, nach dem 2:2 ja, mussten sie auch erstmal ein bisschen Mut schöpfen wieder. Dann haben sie aber ihre Mannschaft komplett unterstützt und die Gesänge füllten das Rund des Stadions. Beeindruckend, von den 64.000 waren es mit Sicherheit 55.000, die dort in Blau und Weiß aufgetaucht sind. Und von den 55.000, wie das so der Fall ist, trugen dann bestimmt 45.000 Leute das Messi-Trikot, 5.000 Leute das Diego-Trikot und der Rest hatte kein Geld mehr, sich das Trikot zu bedrucken. Das ist auch schon ein gewisser Heimvorteil, der natürlich jetzt hier durch Messi nochmal verstärkt wurde. Gab es hier im Vorfeld auch mehrere Berichte darüber, wie Messi in der Stadt wirkt, wie Messi in der Stadt sich nahbar zeigt und dass es jetzt seine Heimat ist. Miami wohnt eigentlich ja in Fort Lauderdale, ein bisschen nördlich, aber alles eins hier und alle glücklich. Und außerdem spielt er für Inter Miami vor den Augen seines Bosses David Beckham, der mit seiner Frau Victoria auch im Stadion saß, neben den ganzen anderen Prominenten, die dort waren, hat das mit Sicherheit der Mannschaft auch geholfen, dass sie hier die Unterstützung hatten. Und die Kapverden hatten so einen kleinen Block hinterm Tor und dann hatten sie noch einen Block neben der Trainerbank. Da saßen wahrscheinlich dann eher die Angehörigen, da rannte dann auch der Held Lopez hin und Sidney Lopez Cabral und suchte vielleicht seine Freundin, man weiß es nicht. Auf jeden Fall stand er ja auf einmal mitten in diesem Fanblock und war selbst, glaube ich, ganz erstaunt, was da gerade passiert. Ist außer Rand und Band übers Spielfeld gerannt. Am Ende waren die Argentinier lauter, am Ende haben die Argentinier aber auch gewonnen.
Und jetzt noch persönlich der Blick für dich, Stefan. Geht es jetzt weiter nach Mexico City zum Spiel der Spiele? Sehr, sehr aufgeladenes Duell, ein besonderes Duell. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird gespielt, 2 Uhr deutscher Zeit, also mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Vorlauf. Was steht da an? Was erwartest du da?
Jo, jetzt geht's dann weiter. Morgen früh, Ortszeit, ab nach Mexiko. In Mexiko sind für das Spiel gegen England dann am Sonntag, da gab es ja jetzt kurzzeitig einmal ein bisschen Wirbel um die Anschlusszeit, sollte eigentlich um 6 Stunden vorverlegt werden durch ein drohendes Unwetter, dann haben sie es aber wieder nach hinten gelegt. Da spielen bestimmt auch noch andere Faktoren eine Rolle. Es gibt in der Stadt, wurde heute angekündigt, 40.000 Sicherheitskräfte, die für Ordnung sorgen sollen rund um das Spiel. Der Paso de la Reforma, die große Prachtstraße dort, wird zu einer Fanmeile wohl umfunktioniert werden, damit die ein bisschen überhaupt noch einen Überblick haben, wer dort erscheinen wird. gegen Ecuador waren es ungefähr 1 Million Leute, die sich rund um diesen Boulevard aufgehalten haben. Es gab ja auch 3 Tote, die dann erstickt sind. Und ich glaube, da gibt es schon größere Bedenken in der Stadt, dass es dann komplett eskaliert, wenn man dann da noch, weiß nicht, 20.000 feierwütige, teils betrunkene Briten rumrennen hat. Dann ist es dunkel, vielleicht kommt noch ein bisschen Regen runter. Unkontrollierbare Situation insgesamt. Aber das Spiel selbst, das wird natürlich eines der größten Spiele, so kündigt es sich zumindest an, dieser WM. Thomas Tuchel hat auch schon mal vorgebaut und hat die Höhe noch einmal herausgestellt, hat gesagt, ja, wir spielen ja eben auf 2240 Meter Höhe und wir können es gar nicht richtig anpassen. Es gibt Studien, die besagen, entweder muss man 7 Tage da sein, um sich auf die Höhe einzustellen, oder aber der Körper ist noch nicht so richtig angekommen, wenn man direkt am ersten oder vielleicht auch zweiten Tag spielt. Jetzt mussten die Engländer aber schon heute anreisen und das Zeitfenster schließt sich dann eigentlich. Bedeutet, es gibt da doch größere Bedenken, dass Spieler wie Harry Kane dann, der ja auch schon 32 Jahre alt ist, lange genug Luft bekommen. Sportlich, spielerisch dürften die Engländer mit ihrem Trainer Thomas Tuchel überlegen sein. Aber es werden 1 Million Mexikaner gegen 11 Engländer spielen. Mal sehen, was das gibt. Ich freue mich sehr drauf.
Soweit also schon mal der etwas weitere Vorausblick auf eines der besondersten Spiele der WM. Und wir haben sportlich gesehen über eines der großartigsten überhaupt gesprochen bei diesem Turnier. Argentinien schlägt Kap Verde. Und ja, für Stefan Ürsfeld geht's jetzt nach Mexiko. Für uns geht's jetzt nach Kansas City. Kolumbien gegen Ghana müssen wir uns ganz kurz noch anschauen. Können wir wirklich kurz machen, weil ist nicht viel passiert. Kolumbien gewinnt 1-0. In der 14. Minute fällt das goldene Tor durch John Arias. Der verwertet eine Flanke von Luis Suarez. Kolumbien verpasst danach das zweite Tor. In mehreren Szenen hätte man es machen können, aber Ghanas Keeper Atizigi hält sein Team mehrfach im Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit spielt offensiv nur Kolumbien die einzige Mannschaft, die gefährlich wird. Sie lassen defensiv wiederum gar nichts zu. Also Ghana hatte am Ende einen Expected Goals Wert, der ja bemisst, wie groß die Chancen waren, von unter 0,5. Also dementsprechend haben sie hier auch kein Tor verdient. Also sie haben einfach keine klaren Chancen im gesamten Spiel herausspielen können. Und vor allen Dingen sinnbildlich fand ich, war die Schlussphase, die absolute Schlussphase, die Nachspielzeit herausragend gemacht von Kolumbien. Motto war so ein bisschen, Angriff ist die beste Verteidigung. Sie haben zeitweise dann Ball und Gegner laufen lassen, aber immer mit Drang nach vorne. Und Ghana ist quasi nicht mehr über die Mittellinie nach vorne gekommen und hat keinerlei Gefahr mehr erzeugen können vor dem gegnerischen Tor. So kommt Kolumbien hier weiter mit einem Sieg aus der Kategorie. Deutlicher 1-0-Sieg, wenn man so möchte. Ghana offensiv einfach zu harmlos. Trotzdem haben sie eine super WM gespielt unter Leitung von Carlos Queiroz, der ja sehr spät auch in der Vorbereitung Otto Addo erst Ende März ersetzt hat, dann als neuer Trainer. Und die Erfahrung von Queiroz, dem portugiesischen Trainer, die hat sicherlich auch mit den Ausschlag gegeben. Ghana hat wirklich sehr, sehr kompakt gespielt über die gesamten 4 Partien, hat gegen Panama diesen letztlich entscheidenden Sieg geholt im ersten Spiel in der 90. Minute, danach 0-0 gegen England und die 4 Punkte waren am Ende entscheidend, um unter die 8 besten Gruppen Dritten zu kommen. Da konnte man sich dann auch erlauben, gegen Kroatien 2-1 zu verlieren und ja, das 0-1 gegen Kolumbien ist jetzt keine Schande, allerdings da waren sie jetzt eben auch meilenweit unterlegen und meilenweit weg dann auch von der großen Überraschung. Kolumbien trifft als nächstes auf die Schweiz. Da wird gespielt Dienstag in Vancouver, 22 Uhr deutscher Zeit. Für beide da auch eine Riesengelegenheit, ins Viertelfinale zu kommen. Kolumbien kann das erstmals schaffen nach 2014 und die Schweiz erstmals seit, ja, was ist es, 1954 müsste das sein, bei der Heim-WM, genau. Und wir schauen dann jetzt noch kurz auf den heutigen WM-Tag Nummer 24, der Auftakt der Achtelfinalpartien. Wir haben 2 Achtelfinals zunächst, halten fest, unter den 16 verbliebenen Teams kommen 7 aus Europa. Vor ein paar Tagen hatte ich das ja auch schon angekündigt, dass es eher weniger sind als so in den letzten Jahren, aber es gab auch schon nochmal weniger europäische Teams unter den besten 16. Wir haben 4-mal Südamerika vertreten, das war zuletzt 2014 bei der WM in Brasilien so. Wir haben 3-mal Nordamerika, das sind alle Gastgeber, USA, Kanada, Mexiko. Und wir haben 2-mal Afrika, 2-mal Nordafrika, in dem Fall Marokko und Ägypten. Und Marokko ist ein gutes Stichwort, denn die starten rein, machen den Auftakt ins Achtelfinale gegen Kanada. Der Co-Gastgeber, der keiner mehr ist seit dem letzten Spiel, da hatten sie in Los Angeles rangemusst, haben aber trotzdem gewonnen in der Nachspielzeit gegen Südafrika mit 1-0. Jetzt gegen Marokko wird es nochmal deutlich schwieriger. Es geht jetzt für Kanada nach Houston, Texas. 19 Uhr deutscher Zeit wird gespielt und Marokko ist schon ein klarer Favorit. Die haben das bessere Team. Kanada wird sich deutlich steigern müssen im Vergleich zum Südafrika-Spiel, aber sie bekommen sicherlich auch deutlich mehr Tempogegenstöße, haben sicherlich in der einen oder anderen Szene auch ein bisschen mehr Raum. Ich erwarte schon eher ein zähes Spiel. Marokko wird die Kontrolle haben und Kanada wird darauf setzen, dass man sich ein bisschen mehr hinten einigeln kann, als das gegen Südafrika der Fall war, als ja beide nicht so richtig wollten und nicht so richtig konnten offensiv. Danach bekommen wir noch deutlich klarere Vorzeichen im Spiel zwischen Paraguay und Frankreich. 23 Uhr Anstoß. Philadelphia erwartet einen Glutofen. 40 Grad Celsius sind angekündigt. Gefühlt sind 46 Grad erwartet. Von den paraguayischen Spielern kommen Zitate aller: Ja, ist super für uns, hoffentlich wird es noch ein bisschen wärmer. Klar, Paraguay kennt solche Hitze, Frankreich eher weniger. Frankreichs Coach Didier Deschamps, der sagt, ist natürlich nicht ideal, aber wir werden gut vorbereitet sein. Also finde ich auch sehr, sehr angenehm, dass da nicht irgendwie schon nach einer Entschuldigung gesucht wird. Aber natürlich auch in dem Wissen, dass Frankreich so klar überlegen ist oder sein müsste. Sollte Deutschland auch, ne? Aber die haben dann gegen Paraguay verloren im Elfmeterschießen, sodass wir nicht Deutschland-Frankreich bekommen. Aber ja, trotzdem sehr, sehr interessantes Spiel. Also Deutschland bezwingen gegen Topfavorit steht so ein bisschen drüber und wir warten mal ab, wie sehr Frankreich diesen Favoritenstatus noch mal mehr untermauern kann. Ganz am Ende sind wir noch nicht, denn wir müssen natürlich noch ein Update loswerden zum DFB-Team. Haben ja gestern vor 24 Stunden schon brandheiß hier im Podcast drüber gesprochen, dass Julian Nagelsmann zurücktritt. Und ja, so ist es dann gekommen. Wenige Stunden später gab es auch die offizielle Mitteilung, gab auch dann nochmal das ein oder andere Zitat von ihm. Sagte auch, ja, die Fans hätten deutlich mehr verdient gehabt. Sprach da von einer sehr enttäuschenden Weltmeisterschaft, logisch. Die Aussagen natürlich nach diesem Turnier. Logisch jetzt auch, dass Jürgen Klopp übernehmen soll. Auch das war schon Thema bei uns im Podcast. Und interessant ist jetzt, der DFB hat die Gespräche bestätigt, aber Klopp selbst auch wurde bei Magenta TV, wo er noch Experte ist in den USA, wurde gefragt. Er selbst meint, ja, das Timing ist jetzt gerade nicht perfekt, aber besser als es jemals war. Und er sei auch wieder aufgetankt, emotional bereit. Und ja, der bestehende Vertrag mit Red Bull klingt jetzt auch nicht als das größte Hindernis. Also er sagt zwar, er halte Verträge gerne ein, aber er habe selbst eben Interesse an den Gesprächen. Und auf die Frage, was noch fehlt zur Einigung, sagt er Zeit. Also dementsprechend, ja, da wird es dann am Ende eine Entscheidung geben, eine Entscheidung zugunsten des DFB. Alles andere wäre eine Sensation aus meiner Sicht. Und dann wären auch alle Seiten doch stark beschädigt. Aktuell ist Jürgen Klopp ja noch Head of Global Soccer bei Red Bull und genau diese Gespräche müssen jetzt halt geführt werden. Sieht dann sehr danach aus, als müsste der DFB erstmals in seiner Geschichte für einen Trainer eine Ablösesumme bezahlen, eine Ablöse an Red Bull. Der deutsche Fußball sei am Wendepunkt, auch das noch ein wichtiges Zitat von Jürgen Klopp, was finde ich sehr, sehr wichtig ist, dass es auch nicht nur über eine Person irgendwie veränderbar ist. Das hat er selbst gesagt, der deutsche Fußball ist am Wendepunkt und wir müssen Dinge grundlegend verändern. Da sprach er auch nicht eben von seiner Person, sondern einfach allgemein müsse da einiges vom Kopf auf die Füße gestellt werden. So also die Lage beim DFB-Team und ja, das heißt, Fußball Deutschland beschäftigt uns weiterhin, auch wenn Deutschland jetzt mittlerweile seit einigen Tagen schon ausgeschieden ist und wir heute am 24. WM-Tag nicht Deutschland gegen Frankreich bekommen, sondern Paraguay gegen Frankreich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 24 Stunden wieder, werden dann unter anderem über dieses gerade angesprochene Spiel sprechen, aber auch über Kanada gegen Marokko und natürlich die letzten Infos liefern vor Brasilien, Norwegen und Mexiko, England. Uns erwartet ein großartiges Fußballwochenende und ja, ich freue mich über jeden, der an jedem Morgen hier bei NTV Sport zuhört. Also danke bis dahin. Ich bin Kevin Schulte, sage Tschüss und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with Delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.